I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Nee, ich bin mit Freunden und mit meinem Hund und Konzerte, aber ich bin jetzt nicht so, oh, bin ich froh, wenn ich abends mal um 8 Uhr das Telefon ausmachen kann, dass ich mal meine Ruhe habe. Nee, würde ich, also ich bin gesellig, wenn ich mich wohlfühle mit Leuten, ne, dann sehr, aber wenn ich mich nicht wohlfühle, dann bin ich nicht gesellig. Das ist so ein bisschen, der Oliver, manchmal ist er gesellig, manchmal ist er nicht gesellig. Und wenn er, wie das ist, zeigen wir euch nach der nächsten Maus. Klingt zwar komisch, ist aber so.
1, 2, 3, 4. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils Bogelberg-Erfahrung. Und heute habe ich einen Gast, auf den ich mich sehr gefreut habe, denn uns eint nicht nur das gleiche Geburtsjahr, sondern auch eine sehr große Schnittmenge an musikalischer Liebhaberei und Leidenschaft. Und ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen, wir haben uns auch schon ein paar Mal getroffen, ich habe auch schon ein paar Mal versucht, sein Freund zu werden. Es hat nie geklappt, trotzdem freue ich mich immer wieder, ihn zu sehen. Einer der, finde ich, besten deutschen Stand-Up-Comedians, die es gibt. Herzlich willkommen, Oliver Polak.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich total, dass das endlich mal geklappt hat. Und wie gesagt, wir saßen ja schon ein paar Mal irgendwie abends zusammen mit gemeinsamen Freunden. Also vor allem Mickey ist da wohl federführend zu nennen.
Total, ja, über Mickey haben wir uns, ich kannte dich natürlich, weil du bist ja auch Teil meiner Jugend, ne, durch natürlich, du bist ja quasi eine Legende, ist ja so. Es ist so, Viva, du warst der Erste quasi. Ja. Und dadurch, ne, man denkt immer, du bist, glaube ich, gar nicht viel älter als ich.
Ja, wir sind beide 76.
Ja, aber für mich bist du so wow, ne, Nils Bogelberg, weil du ja damals da Moderator warst und so. Und natürlich habe ich immer. Wusste ich immer, wer du warst, aber dann haben wir uns genau über Mickey kennengelernt.
Ja, deswegen ist er auch, wir haben ja immer so.
Mickey Beisen jetzt, muss genau, man Mickey kurz Beisen, dazu sagen.
Genau. Wir wollen es ja unseren Gästen immer so gemütlich wie möglich machen, fragen nach Getränken, Wunschsnacks und so weiter und suchen dann immer Idole aus, die wir unseren Gästen einrahmen, damit sie es hier gemütlicher haben.
Eigentlich hätte hier Udo Jürgens, ein Bild von Udo Jürgens stehen müssen, aber.
Das wäre zu einfach gewesen.
Ja, aber ich freue mich wirklich, hier steht ein Bild von meinem guten Freund und auch Podcast-Partner Mickey Beisenherz und der schaut mich gerade an. Das ist sehr, ja, das ist natürlich, wir machen jetzt ja auch unseren Podcast seit 4 Jahren.
Ja, also jetzt, der Langeweile.
Ja, genau, bei Audible und das ist jetzt 300 zur Folge fast und es ist schon krass, wir machen zweimal die Woche und also unabhängig davon, wir waren ja vorher schon befreundet, aber das ist schon sehr. Das verbindet schon auf jeden Fall. Ja,
das stimmt. Ja. Aber dadurch hat man auch so eine, dadurch zwingt man sich sozusagen auch zu so einem regelmäßigen Kontakt. Das ist ja eigentlich ganz schön.
Ja, wobei das mit Mickey ist ja eh immer was sehr Besonderes. Ne? Das ist so, würde ich sagen, der beste Podcast-Partner, den man sich wünschen kann. Ja. Weil es gibt ja so Leute, die sagen dann, oh, da kann ich gar nicht zu sagen oder blocken oder so. Und bei Mickey ist es so, also wenn ich jetzt hier nur Cola Zero sehe ich jetzt vor mir stehen, sagt Cola Zero, dann fängt der einfach an zu reden und wenn du den nicht stoppst, redet der eine Stunde irgendwie über Cola Zero und das ist halt super, ne, wenn du mal nicht so, also Mickey ist einfach wirklich wie der ist eigentlich so ein bisschen, wenn er ein Hund wäre, wäre er auf jeden Fall so eine Mischung aus Cocker Spaniel und vielleicht noch so eine Seelöwe, dem man so einen Ball zuwirft und der, okay, let's party und einfach immer Bock hat.
Na, schön. Ja.
Manchmal ist er ein bisschen erschöpft, aber auch nur, wenn er schon vorher 10 Podcasts aufgezeichnet hat. Es gibt ja die Theorie von Ronja von Rönne, dass Miki einfach 10 Personen ist.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Der ist ja wirklich auch wie so ein Universalgelehrter. Der ist ja, wie du auch gesagt hast, der kann ja zu allem was sagen. Von allem weiß der immer so ein bisschen was.
Ja, der ist halt sehr belesen, informiert sich, hört viel Podcast. Eigentlich sind wir gerade im Miki Beisenherz Podcast. Ja, ne?
Absolut.
Das ist geil.
Der Mickey Beisenherz Appreciation.
Ja, nein, aber wirklich, das ist mit ihm immer sehr, schön.
Ja, das ist ein feiner Kerl. Ja. Ein absolut feiner
also
Kerl.
Also er spielt das gut, dass er feiert. Er kann das gut vortäuschen.
Ob es ist, weiß keiner von uns.
Im Ruhrgebiet sind sie meistens so feine Kerle. Ne? Ja, da gibt es wenig so, wo man sagt, wo kommst du nochmal her?
Ich komme aus Köln, also aus dem Rheinland.
Ja, ja.
Kurz vor Köln. Jetzt bist du ein bisschen trauriger.
Das ist ein guter Name für deine Biografie, kurz vor Köln. Ja,
meine Frau will ihre Biografie immer nach Fest kommt ab nennen. Ja, ein guter Name.
Bitte nach?
Nach Fest kommt ab. Ist auch ein guter Titel für eine Biografie.
Okay, ja. Meine ist wahrscheinlich Oliver Polak, ein Leben mit doppelt Käse überbacken.
Sag mal, worüber ich gestolpert bin, du hast ja 98 auch bei Viva gearbeitet. Also haben wir uns quasi knapp verpasst. Ich glaube, ich habe 98 aufgehört, wenn mich nicht alles
sagt. Das kann sein, ja. Ich habe zu der Zeit in England studiert, aber so ein Studium, was ich gar nicht machen wollte, habe da nur rumgegammelt und dann sagte ein Freund, ja, das ist doch auch nicht. Und dann sagte ich mal Musikfernsehen. Eigentlich natürlich, ne, fand man MTV immer cooler als Viva. Ja, ne?
Okay. Dachtest du, fand sogar ich.
Ja, aber dann dachte ich, ja, aber die sind ja in Köln und so. Und dann war ich irgendwie ein paar Tage zu Hause in Papenburg, obwohl ich noch in England studiert habe. Dann habe ich einfach bei der Auskunft damals so angerufen, 11800, ich hätte gerne die Telefonnummer von Viva. Ja, und dann habe ich Viva Köln angerufen, habe ich mich zur Personalabteilung durchstellen lassen, so mit 18, 19. Ich würde gerne ein Praktikum bei Ihnen machen. Gibt es sowas? Nee, wir sind die nächsten drei Jahre ausgebucht, habe ich so ein bisschen abgewimmelt und dann war ich aber so hartnäckig und habe gesagt, nee, hier schreiben Sie mal meine Nummer auf, falls jemand doch absagt oder so, ich bin bereit. Und echt, 2 Stunden später ruft Caroline Graller aus der Redaktion Vivasion mit Stefan Raab an und sagt, ja, sie hat gehört, ich suche einen Praktikumsplatz, aber es wäre jetzt ab relativ bald, aber ich würde in London leben. Ich so, kein Problem. Ja, könnte ich denn für ein Vorstellungsgespräch übermorgen kommen? Ich so, ja klar. Mich in Papenburg in Zug gesetzt, zu Viva gefahren, da war dann Markus Wolter.
Ja, der war ja damit der Chef, also Redaktionsleiter von Raab.
Genau, Raab und hat auch die Castings, glaube ich. Hat er nicht dich auch gecastet?
Ja, der hat mich auch gecastet. Ja.
Genau, und Markus war da und der heute ja Chef von Brainpool ist.
Nee, von Endemol.
Nee, ist er nicht mehr.
Ach so,
ist jetzt
Brainpool.
Genau, genau. Und dann war Markus Wolter da, Mannix, das war der Typ, der die Stimme bei Stefan Raab, TV Total,
der damals eine geile Band hatte in Köln, die hießen The Clow.
Die kenne ich, da war ich super Band. Ich erinnere mich nur an diesen markanten Schlagzeuger mit seiner Freundin. Wahnsinnstypen.
Das war ein weirdes Paar.
Ja, aber sehr nett.
Der hat auch auf der ersten Fritten- und Biertour Schlagzeug gespielt.
Superman, also super netter Typ, aber man dachte immer, wenn die beiden kamen, man wird hier irgendwo noch gefesselt irgendwie am Ende des Abends und hat immer darauf geachtet, dass man in der Gegenwart nicht zu viel trinkt, dass man außer Kontrolle gerät. Mannix war da, dann noch diese Caroline, noch jemand und dann war ich da, dieses Vorstellungsgespräch mit den Vieren. Und es war wahnsinnig lustig, aber ich glaube, ich bin jedes Fettnäpfchen getreten, was es so gab. Und aber irgendwie war das ganz nett und ein paar Tage später. Ich hatte gerade eine Magenspiegelung und war noch, weißt du, du kriegst so eine leichte Narkose, so benebelt. Und dann meine Mutter war sich, du, Viva ist dran. Und ich so benebelt, ja, hallo. Ja, hier ist die Caroline, ich wollte nur sagen, wir haben uns dann jetzt entschieden, wir würden gerne. Ich so, nee, das ist Verarschung, oder? Weil ich war so benebelt. Ich habe das noch nicht geglaubt. Ja, und dann habe ich innerhalb einer Woche meine Sachen in London zusammengepackt. Ich hatte nicht so viel. Also ich lebe immer so, ich habe nicht viel. Ne? Also Klamotten habe ich viel, so Kleidung, aber ich habe nicht dies, das, Schränke, Bilder, bla. Ja. Und dann ging das alles in so einen kleinen Sprinter rein. Und dann mit meinem Freund Roman bin ich dann nach Köln und dann bin ich da angefangen und war Praktikant von Stefan Raab. Und eigentlich bin ich der Vorgänger von Elton, weil ich immer so der Praktikant war, der auch immer reingerufen wurde. Dann sagt er immer, Oliver, komm mal bitte rein. Dann musste ich immer sagen, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und da musste ich wieder gehen. Und genau, und so fing das bei mir auch bei Viva an. Dann habe ich ja irgendwann moderiert auch, nicht so lange, aber es war eine tolle Zeit da. Dieses Gebäude, diese verschiedenen Redaktionen und ich habe oft Da gab es noch diese Indie-Sendung Wawa.
Ja.
Max Sikora, Rocco Klein.
Hab ich auch mal eine Zeit lang moderiert.
Ich erinnere mich dunkel jetzt gerade, wo du sagst. Und da habe ich aber, weil ich ja schon da in dieser Humorabteilung war, weil Musik so meine Leidenschaft halt ist, bin ich dann immer hoch, habe ich mir bei Rocco Klein vorgestellt, war sehr nett. Gesagt, ich würde gerne so Beiträge für euch auch machen, weil ich gerne so Notefist interviewen wollte, Tokotronic. Ja. Das habe ich dann, dann hat Rocco mir das mal alles erklärt, wie das geht. Und dann wurde ich zu so einem Festival geschickt nach Bremen, Intro-Festival, wo ich dann Tokotronic und Notefist interviewt habe. Und da habe ich schon, das war so absurd, dann habe ich die, die sind ja, sagen wir mal so, die sind ja, also die sind sehr humorvoll, aber sie sind ja eher so Intellektuelle und auch damals schon so. Und dann habe ich die so nebeneinander gesetzt und dann habe ich gesagt zu Tokotronic, die sollen die Brillen von den Acher-Brüdern von The Notice aufsetzen und einfach sagen, hallo, wir sind die Notice, und die anderen haben gesagt, wir sind Tokotronic und so, einfach nur weirdes Zeug gemacht, aber fanden die ganz gut, glaube ich, also Wawa.
Ja, Wawa war, das war ja Paul Hauptmann, Redaktionsleitung sozusagen.
Ja, den kenne ich auch
als
noch.
Producer.
Ja.
Und das habe ich auch eine Zeit lang moderiert. Am Anfang haben es ja Phil und der Krieger moderiert. Und dann habe ich das von denen übernommen. Und da habe ich einmal eine Sendung gemacht, das weiß ich noch, das war geil. Da sind wir nach Berlin gefahren und haben Alec Empire interviewt. Damals Atari Teenage Riot. Und dann bin ich mit dem durch Berlin gefahren. Und er hat halt einfach wirklich alle 5 Minuten irgendwas geil Druckreifes, irgendeine geile Überschrift gesagt sozusagen. Hat irgendwie, ja, Crossover ist ein Fehler, Funk und Rock hätte niemals vermischt werden dürfen und so, nur solche Sachen hatte.
Ja, aber interessante Frage mit dem Funk und Rock. Die Frage ist, ob Living Color das auch so sehen und Urban Dance Squad.
Das stimmt. Er hat sich, glaube ich, hauptsächlich auf die Red Hot Chili Peppers bezogen, die für ihn irgendwie ein großes Hassobjekt waren. Aber er ist halt auch Alec Empire. Also ich meine, der muss halt auch einfach alles hassen, was ihm irgendwie in die Quere kommt. Aber das war auf jeden Fall war eine gute Redaktion bei Wawa damals. Aber das ist ja wirklich lustig, da haben wir uns wirklich ganz knapp verpasst, als du dann da gewesen bist.
Ja.
Ich habe dann so 98 bin ich weg. Da war es ja schon im Mediapark, da mitten in Köln. Du hast ja ein paar Jahre in Köln gewohnt.
Ja.
Wie war das für einen Papenburger? Vor allem, wenn du gerade aus London kamst. London ist ja schon ein bisschen
anders. Also Köln war schon eine sehr, fand ich, die waren alle ganz freundlich. Und auch bei Viva, so Jens Ulf, damals, ich kam da an, ersten Abend, dann, ey, ja, bist du noch hier? Ja, komm doch mit, wir gehen heute Abend dahin. Also alle sind so. Aber an sich habe ich Köln gehasst. Also wirklich, weil das war so, du hast irgendwie diesen kölschen Klüngel und dann hattest du damals die Popcom, die Bread and Butter, du hattest Viva und so dieses Popkulturelle und das war ein ganz guter Ausgleich. Bloß irgendwann sind die alle weggegangen, Bread and Butter, Popcom, Viva, alles weg. Und dann war nur noch der kölsche Klüngel da und ich finde es irgendwie, ich fühle mich gleich, also ich gehe da nur ins Heilmarkenreuter, das ist dieses Café am Brüsseler Platz.
Ja.
Oder wenn man dann im Savoy pennt und sonst versuche ich da, also ist nicht meine Stadt.
Aber Savoy ist doch so, ich finde das schrecklich da. Ich lasse mich immer extra in andere Hotels buchen, weil ich will halt nicht in einem Puff aufwachen. Also einschlafen, okay, aber
das, sagte mal, ein Freund sagte, ja, dass beim Savoy ist es so, wenn du dann Bordell draus machen willst, musst du eigentlich nichts ändern, einfach nur das Schild abschrauben, das Hotelschild. Personal kann auch bleiben und alles ist top.
Ja, das Gefühl habe ich da. Also das hat diese Einrichtung der Zimmer, das ist echt.
Ja, ich finde, was da so ein bisschen das Ding ist, also ist ja auch irgendwie schläft man da, weil ich finde es ganz gemütlich, die haben so neue Apartments, aber natürlich ist es auch manchmal, du willst ja irgendwie ruhig frühstücken, dies und das, und da sind halt alle, ne?
Ja.
Also und auch viele, mit denen man einfach nicht frühstücken
absolut,
will, ne?
Ja,
na,
absolut.
Wie geht's und bla.
Ja.
Und,
oh. Ja. Auch das ein guter Grund, sich woanders reinbuchen zu lassen. Als du dann, mit Viva irgendwie, als klar war, dass das nicht mehr so richtig prickelnd ist und so, und du dann auch aus Köln wieder weggegangen bist und so, hast du ja, wenn ich das richtig verstehe oder richtig gesehen habe, erstmal so ein bisschen gedacht, so Richtung Schauspielerei im weitesten Sinne zu gehen.
Nee, ich habe gar nicht groß gedacht. Das Ding war, Musik war eigentlich immer meine Leidenschaft, aber da hatte ich da bei Viva moderiert und irgendwie habe ich dann ja den Disney Club auf RTL moderiert und dann habe ich irgendwie so eine Rolle, wurde ich angefragt für so eine RTL-Sitcom, wo ich 5 Jahre mitgespielt habe.
Ja.
Dann habe ich so Schauspiel irgendwie gemacht, aber das, was ich gespielt habe und so, ich mochte das einfach wirklich nicht.
Ja,
aber ich war auch so ein bisschen planlos, so kann man wirklich so sagen. Und dann irgendwann bin ich wegen der Liebe aus Köln weggezogen. Für die Liebe nach Berlin und wegen dem Hass auf Köln, aus Köln weg. Und dann dann war ich so in Berlin, dann war ich so ein Jahr krank, das war so 2004, da hatte ich Hodenkrebs zum ersten Mal und da habe ich nochmal so einfach ein Jahr nichts gemacht und mal gefragt, was will ich denn überhaupt machen? Ja. Und dann habe ich über Stand-Up-Comedy nachgedacht, aber fand das damals schon, was man so kannte aus dem Fernsehen, auch nicht so gut. Ne?
Aber war also quasi deutsches Stand-Up.
Ja, ja, genau, das fand ich alles relativ grauenvoll, aber und deswegen habe ich auch nie drüber nachgedacht, Comedy zu machen, weil wenn das Comedy für mich war, wollte ich das nicht machen. Ich habe so Otto, ich bin mit Otto Walkes aufgewachsen, Habe Kerkeling, absolut, die ich natürlich verehre, aber es war auch nochmal eine andere Form. Und dann habe ich irgendwie mal Sarah Silverman gesehen und so ein paar und so Stand-Up angefangen zu gucken und dann dachte ich, ah, interessant, und weil ich nichts gerade hatte und so, dann dachte ich, ah, fange ich mal an und benutze, so wie das Seinfeld oder Sarah Silverman so Leute auch machen, meine Biografie als Basis so für meine Comedy Show. Und dann bin ich, habe ich mir so ein Set, hat mir ein befreundeter Autor, den ich kannte, so aus dem vom Fernsehen her, mit dem habe ich mich zusammengesetzt, ist oft ja auch so ein Dialog Stand-up, und dann habe ich ein Set geschrieben und dann habe ich rausgefunden, dass es das Scheinbar-Varieté in Berlin gibt. Das ist so eine offene Bühne, viermal die Woche seit fast 40 Jahren. Und dann bin ich da hingetigert, ne? Und dann bin ich dann wirklich monatelang jeden Abend da, wo man konnte, immer aufgetreten, natürlich auch gescheitert, und bin einfach angefangen, hab so, ja.
Die Scheinbar in Schöneberg, die ist ja auch legendär. Da gehen ja auch alle möglichen Comedians hin, um irgendwie neue Bits auszuprobieren oder so. Krömer ist ja auch regelmäßiger Gast.
Die sind da auch, genau, die sind da auch Mario Barth, Kurt Krömer, Hirschhausen, um jetzt so die drei Größen wahrscheinlich zu nennen, die sind da angefangen. Ne? Also die sind wirklich da angefangen. Und wenn man so Geschichten, das sind super, ist eigentlich wie eine Wohnung als kleines Theater, da passen 50 Leute rein. Da sagten Leute, die das damals verfolgt haben, schon, Mario Barth war einfach krass, ne? Weil der einfach so krass viel Energie hatte in dieser kleinen Wohnzimmerbühne da. Und genau, die sind da alle angefangen. Und manche kommen auch immer wieder vorbei. Also ich gehe manchmal auch hin. Und aber auch so Sebastian Krämer, so ein Chansonnier, tritt da auf. Bodo Wartke, so Leute, so ein Klavierkabarettist immer wieder. Und was ich gerade gesehen habe, das war richtig geil, weil Sebastian Krämer hatte moderiert und ich wollte mir mal wieder anschauen, Sebastian, was er für neue Lieder hat. Wir sind befreundet. Und dann, da war da so ein Typ und dann dachte ich, habe ich schon mal gesehen, Beppo Pohlmann. Weißt du, wer das ist? Naja, der ist von den Gebrüder Blattschuss, Kreuzberger Ach, Nächte. Wirklich? Der Original-Typ halt. Ganz netter Typ, und der ist schon auch, hat einfach Bock, aber der war jetzt auch nicht so, das war richtig geil. So, der hat dann Kreuzberger Nächte sind lang gespielt und alle haben mitgesungen. Das war schon eine Experience.
Ja, das glaube ich. Ich bin da sogar auch mal aufgetreten. Da hat ja jeder 7 Minuten. Also man kann sich ja am Anfang anmelden und kriegt dann 7 Minuten, nicht mehr, nicht weniger, egal wer man ist, und kann da irgendwie Sachen ausprobieren. Und ich habe da mal so eine 7-Minuten-Lesung gehalten aus einem Buch, das hieß Sexfront. Das ist so ein 70er, Ende 70er Jahre Aufklärungsbuch von Günter Arendt, das so extra, das so betont jugendlich geschrieben ist und heute natürlich super lächerlich und albern, wenn du so die Texte heute so liest. Und da habe ich da so draus vorgelesen und wollte das mal auslesen. Das war auch sehr witzig. Und ich habe auch viele Lacher gekriegt. Also ich hab nicht gebombt, wie man in der Comedy so schön sagt, aber ich habe da dann nichts weiter draus gemacht.
Aber ich kann mir eh vorstellen, bei dir sind Lesungen wahrscheinlich so 50% lesen, 50% selbst sich analysieren und kommentieren, oder? Und dann so Lacher viele bekommen.
Naja, genau. Auch viel, viel moderieren sozusagen, viel wegmoderieren. Aber es ist natürlich ein legendärer Ort, um irgendwie anzufangen. Ich meine, die Geschichte hast du jetzt auch wirklich schon sehr oft erzählt, aber ich finde das trotzdem so.
Habe ich gar nicht so oft erzählt, lustigerweise.
Wirklich nicht. Nee. Aber ich habe so das Gefühl, dass so. Aber was ist denn so? Weil, was ist so die zentrale Triebfeder, das auszuprobieren? Weil das ja, ich meine, wenn
Stand-up.
Du.
Stand-up.
Ja, weil wenn du da stehst und es nicht funktioniert, ist das ja auch ultra frustrierend.
Ja, ist ja vieles, ne? Also egal welchen Beruf oder was du lernst, am Anfang bist du ja nie, ne? Das ist halt alles Training, ne? Ja. Aber klar, das ist nochmal was anderes, wenn du alleine irgendwie in einem Beruf scheiterst, weil du die Torte nicht richtig gebacken hast, als wenn du vor 50 Leuten stehst und scheiterst. Aber das ist Teil davon. Das ist halt ein Teil der Stand-Up-Comedy. Aber es ist so klar, als Band kannst du ein Lied proben, dann gehst du wohin, spielst das erstmal, kriegst eine Reaktion. Als Stand-Up-Comedian ist es so, ohne Filter, gerade in so einem kleinen Laden, du kannst dich nirgendwo verstecken, du gehst raus und nach ein paar Minuten merkst du halt, klappt das heute, klappt ja, das nicht. Ja. Aber du hast ja auch immer verschiedene Leute, du hast verschiedene Leute mit verschiedenen Leben, die verschiedene Sachen erlebt haben. Das kann alles immer sein und deswegen ist jeder Abend auch, also wenn du richtiges Stand-up machst, anders. Ne? Also du bist ja, so ein abgewichster Hund, der jetzt einfach nur sein Ding, aber ich mache zum Beispiel viel Crowdwork, das heißt auch viel mit dem Publikum reden und so. Und deswegen ist es dann immer mal, ist mal wieder anders. Aber ich bin da auch schon krepiert in der Scheibe, also wirklich krepiert. Also ja, so, dass du so mal Abende hattest, wo da einfach so ein Kabarettpublikum war, die wollen Jongleure sehen. Dann kommst du irgendwie mit einem, weiß ich nicht, Sodomie-Gag um die Ecke. Ja. Und dann ist aber erstmal 6 Minuten Silent Room.
Ja,
ne?
Das, ist doch, so, das muss doch so krass sein, das auszuhalten.
Aber das ist ja eben, ich mache das jetzt ja fast seit 15 Jahren Stand-up auch, krass. Und ich merke das. Und ja, das ist natürlich, du suchst immer mehr deine Stimme, findest sie, aber es kann immer wieder krass sein, ne? Aber das ist ja wie Dates, ne? Manchmal laufen die halt echt gut, aber manchmal halt überhaupt nicht, ne? Da kannst du noch so lustig sein. Ja, aber ja.
Aber es ist so, aber es ist schon, also ich will es jetzt nicht so. Das klingt sonst nach so einer NDR-Talkshow-Frage, wenn ich frage, ob das süchtig machen kann. Aber das ist schon, es hat schon so eine extreme Anziehungskraft, das zu machen. Auch mit der Gefahr des Scheiterns. Scheitern ist ja manchmal auch ganz wohltuend.
Ich weiß gar nicht, ob es so meine Leidenschaft auch ist, Stand-up. Also ich mag das schon sehr gerne. Ja. Ich finde es, glaube ich, eher interessant, das zu machen. Und so, dass du Geschichten hast und dich mitteilen kannst, die Leute zum Lachen bringen. Ich finde es eher aber ich bin nicht süchtig danach. Ja. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, so, ich muss mich jetzt entscheiden zwischen nie wieder selber auftreten oder nie wieder auf ein Musikkonzert gehen, dann würde ich mich für die Musik entscheiden.
Na, verstehe.
Also so, also ich mag das gerne, aber ich mache ja auch viele Sachen. Ich mache ja Stand-up, habe irgendwie Fernsehshows, schreibe Bücher, Podcasts. Deswegen, ich habe so, es ist nicht nur das eine, was ich mache. Ich tanze auch gerne. und deswegen ist es so, also ich lieb das schon, also ich mag das gerne, finde es interessant, aber es ist jetzt nicht so, ohne die Bühne kann ich nicht leben, weil die Bühne kann man sich ja auch so Sachen machen, ne, wo man dann im Zentrum steht. Kannst auch in die U-Bahn gehen, in den Zug selber und da ja auch Stand-up machen. Ne?
Ja, aber...
Ja, habe ich schon mal drüber nachgedacht.
Ich finde das auf jeden Fall, ich finde das ganz faszinierend. Wir haben mit Gästeliste Geisterbahn unsere ersten Auftritte im Comedy-Café gemacht in Neukölln, so ein Comedy-Laden. Und da haben wir uns dann selber als Aufgabe gestellt, dass jeder von uns dreien am Ende der ersten Hälfte auch noch so ein kleines 2-Minuten-Set macht, so Stand-Up. Und Donny, der Dritte bei uns im Bunde, der macht ja auch Stand-Up, der hat das auch ein paar Mal, eine Zeit lang wirklich professionell gemacht, auch so immer so Mix-Shows gespielt und so. Bei dem war das halt sehr gekonnt irgendwie. Bei mir war es so, ich hatte ein paar Gags, die ich selber wahnsinnig gut fand und dann gewartet habe, dass die Reaktion so funktioniert und so. Das ist so ein bisschen schief gegangen hier und da, weil ich hatte dann so ein paar Lacher, also es war so medium gut irgendwie. Und das Schönste war für mich an dem Abend, und der Dritte bei uns im Bunde, Herm, der ein wahnsinnig lustiger Kerl ist, der aber auch sehr, also der ist auch sehr engagiert für Tierwohl und so weiter, so solche Sachen sind ihm wichtig. Der wurde dann so angekündigt, ja, jetzt kommt Herm Stand-Up und dann hat er einfach 3 Minuten lang plain erklärt, wie Tiere in Schlachthöfen getötet werden. Und die Leute saßen da mit riesigen Augen, weil sie erwartet haben, sich jetzt kaputt zu lachen und er ihnen so die bitterste Story erzählt hat, die gerade irgendwie möglich war, um sie so ein bisschen...
Aber das finde ich interessant, weil es gibt ja auch so eine Regel in der, also es ist keine Regel, die irgendwo, ne, wo man, das ist das Gesetz, aber wenn du nicht lustig bist, sei zumindest interessant. Und es ist ja interessant, wenn man das,
Also ich fand's auch genial.
Bist
also
du Vegetarier?
Nee, gar nicht. Du?
Nee, hätte ich jetzt gedacht. Naja, ich denke immer, ich war mal vor ein paar Jahren, eine längere Zeit, 1,5 Jahre und ich denke da viel drüber nach, aber so ganz habe ich mich noch nicht, aber ich denke auch, es ist falsch.
Ja, denke ich auch.
Es ist wirklich falsch, irgendein Lebewesen umzubringen, um nur 3 Minuten mal, lecker.
Aber was ich mittlerweile mache, ist, dass ich mir manchmal so, ich denke jetzt schon manchmal so im Supermarkt, wenn ich mir so eine Leberwurst holen will oder so, denke ich so, vielleicht gibt es eine vegane. Vielleicht schmeckt die ja genauso, weil am Ende, selbst in den Fleischsachen, weiß man ja, ist ja auch eigentlich alles nur Zusatzstoffe, Zucker, bla bla bla, was so Geschmack macht. Dann denke ich mir, kann man es ja auch künstlich herstellen. Deswegen gucke ich jetzt öfter mal so nach veganen Alternativen von Fleisch. Und oft, meistens sind die auch völlig okay, finde ich.
Ich finde auch, wenn man eine gute Pasta isst mit irgendwie Pesto oder so, dann denkt man nicht, ich brauche Fleisch. Also man ist dann auch glücklich.
Ja, total. Aber mal gucken, wie lang. Also ich glaube, dass ich nie so ganz aufhören kann, Fleisch zu essen. Es gibt schon manchmal so Sachen, so Speck zum Beispiel. Speck haben sie noch nicht gut imitieren können. Speck ist aber irgendwie total geil.
Ich weiß, aber ich glaube, dass so, es hört sich jetzt so blöd an, aber dass dieses Verzichten auch irgendwie gut ist zu üben grundsätzlich.
Ja, das stimmt.
Ich weiß nicht warum, aber es ist so irgendwie, dann ist man, wenn man irgendwas nicht mehr hat, dann kann man das besser so psychologisch auch, wenn man es ja schon geübt hat mit dem Verzichten.
Ja, ja. Aber es ist immer anders. Ich habe zum Beispiel auch, als ich mit dem Rauchen aufgehört habe, ich habe so gerne geraucht. Ich habe 2 Schachteln am Tag geraucht. Es war dann ein bisschen viel, aber ich habe es geliebt zu rauchen. Ich habe wirklich morgens im Bett aufwachen, erstmal Kipper an und so. Ich habe es immer super gerne gemacht. Und dann wollte aber meine Tochter, die war damals so 6 oder 7, wollte dann, dass ich aufhöre. Weil ich dachte, okay, naja gut, ihr zuliebe und so. Und dann habe ich sie gesagt, hör jetzt auf, aber wenn du jemals anfängst, dann fange ich auch wieder an. Und dann hat sie damals mit 7 oder 8 zu mir gesagt, nee Papa, das ist unfair. Und ich so, what? Du solltest niemals daran denken, anzufangen in deinem Alter. Und dann habe ich aber wirklich von einem auf den anderen Tag aufgehört und habe auch nie wieder eine geraucht seitdem.
Willst du eine?
Ich habe dann so die ersten Tage konnte ich überbrücken mit, weil ich so einen Ikea-Schrank aufbauen musste. Das war dann so eine gut körperliche Arbeit für 2-3 Tage, die mich gerettet hat. Und ab dann habe ich einfach quasi bewusst darauf verzichtet.
Ich habe es aber gerade auch. Ich war jetzt irgendwie 8 Tage in Paris und dann, obwohl ich rauche und ich will weniger rauchen, und ich habe in der Woche wirklich nicht mal, also so manchen Tagen habe ich gar nicht geraucht, also es ist wirklich runtergefahren, weil ich will irgendwie nicht mehr rauchen. Also ich habe auch, muss ich sagen, eine Autoimmun-Lungenerkrankung, wo das nicht so unbedingt so vorteilhaft ist. Da bin ich auch relativ voluminös. Also ist halt nicht so top, ne? Ja. Aber es geht irgendwie. Aber ich kann es besser, wenn man es so langsam aufhört, als dieses Radikale. Wobei habe ich auch schon, ey, keine Ahnung.
Ja. Ich glaube, bei Rauchen funktioniert das nie, langsam aufzuhören. Also bitte? So, ich glaube, bei Rauchen funktioniert das nie, langsam aufzuhören, weil es dann doch zu geil ist, als dass man jetzt so sagt, so ja, und jetzt, ich versuche jetzt mal nur noch eine halbe Schachtel am Tag und dann versuche ich mal Nikotinpflaster oder hier diese ganzen E-Zigaretten-Gedöns und sowas alles.
AIDS-Zigaretten?
E-Zigaretten.
Ja, meine Leute sagen da AIDS immer AIDS. So, was sind denn AIDS-Zigaretten? Hat der irgendwas erfunden?
Nee, ich glaube immer, dass das nicht, weil Rauchen dann zu geil ist, dann macht man es doch wieder richtig sozusagen. Habe ich immer das Gefühl. Na. Ich überspringe jetzt einfach mal wahnsinnig viel.
Warum
nicht? Weil ich gerne über, wir können auch hin und her springen, ich will sowieso ein bisschen hin und her springen. Weil ich gerne über diese neue Netflix-Show von dir sprechen würde, die ich jetzt gesehen
habe.
Was?
Ich habe eine Netflix-Show?
Ja, du hast eine Netflix-Show. Du bist einer der wenigen, der eine Netflix-Show hat, worum man dich sicherlich sehr beneidet. Die heißt Your Life is a Joke. Ich erkläre kurz die Prämisse. Du triffst dich mit Leuten, die, wie mein Eindruck ist, du immer sehr interessant findest und die irgendwie auch bekannter sind und verbringst mit denen einen Tag und am Ende des Tages roastest du die in so einem Bit sozusagen, in einem Stand-Up-Bit. Und jetzt gibt es die ersten 3 Folgen mit Christian Ulm, mit Nura und mit Jennifer Weist, bekannt als Jennifer Rostock. Und ich habe die 3 Folgen jetzt gesehen und es gibt ganz viele wahnsinnig charmante Dinge an dieser Fernsehsendung, die man so vielleicht auch einfach noch gar nicht gesehen hat. Also du fährst mit denen im Manta rum. Herzlichen Glückwunsch erstmal zu dieser Autowahl.
Ja, ich liebe Manta. Ich finde, das ist einfach ein sehr unterschätztes Auto.
Ja. Es hat sehr gelitten in den 90ern mit dieser Manta.
Ja, aber ich fand immer, wenn man mal so ein Manta fährt, das ist einfach ein sehr schönes Auto.
Ja.
Das ist sehr, die wollen das ja wieder auflegen, ne?
Wirklich?
Ja, als E-Auto, als E-Manta. Es gibt ja schon so Bilder, sieht ganz geil aus.
Ja?
Ja, es ist so ein bisschen Zurück in die Zukunft mäßig. So der deutsche DeLorean quasi.
Ja, ja, stimmt. Bist du auch so Auto verliebt wie Mickey?
Nein, aber DeLorean, klar, wenn man ja, zurück klar, in die DeLorean Zukunft, ja, ja. Aber ich fahre, naja, diese Autos, die Mickey teilweise auch fährt, der zum Beispiel so einen älteren Mercedes, so einen Coupé. Dieses Modell hatte mein Vater zum Beispiel als S-Klasse und mich erinnert das immer an so eine ganz gute Zeit, an die 80er. Ne, mein Papa hatte diese S-Klasse, der hatte immer so große Autos sich gekauft, weil dann ist er auch, weil wir so ein Bekleidungsgeschäft hatten, wenn er mal so zu Händlern oder so gefahren ist, so zu Fabriken, dann hat er den Kofferraum vollgepackt, hinten die Sitze, dass da viel reinpasst, deswegen hatten wir die Dinger immer. Und das ist so meine Kindheitserinnerung, wie viele wahrscheinlich, auf so einer Rückbank, aber diese Autos waren ja sehr bequem, diese Sitze, ne? Das liebe ich an diesen alten Autos, hauptsächlich dieses Bequeme. Natürlich, das Design ist auch sehr, sehr schön oft, ne, bei diesen ganzen alten Autos, aber es ist eben auch diese Bequemlichkeit, weil ich bin gestern zum Beispiel ICE gefahren, das ist der neueste ICE, ey, das ist wie ein Plastik-Regional-Express, die erste Klasse, wo du denkst, sag mal, wer hat das denn hier designt? Also, wessen Idee war das denn? Ne? Und dann kommen die ja immer bei Autos auch, ja, das ist gut für die Wirbelsäule, wo ich denke, ja, meine Mutter hat mich auch dazu gezwungen, 10 Jahre auf einer Futon-Matratze zu schlafen. Es hat nichts gebracht für irgendwas. Lass uns doch ein bisschen Gemütlichkeit und was soll, also klar, ich verstehe LED-Licht, aber ich finde, so eine Wärme fehlt manchmal. Also allein nur in so, bei manchen Sachen fragt man, wer hat sich das denn ausgedacht? Weil das immer nur so praktisch gedacht wird, aber gar nicht dieses Ganze so. Zum Beispiel, ich habe gerade ja erzählt, dass ich in Paris war und da ist es zum Beispiel auch so, diese ganzen Cafés, diese Straßencafés, alles, diese Liebe zum Detail, der Löffel, das Zuckerding, ja. Dieses Ganze, dieses Warme, immer viel Neon, Glühbirnen und so und dieses das fehlt hier manchmal, ne? Wenn du in so einem Regionalexpress bist und dann wirklich nachts, du willst eigentlich schlafen und alles einfach nur hell ist.
Ja. Und so 90er Jahre grau und pink und so. Naja. Ja. Ich finde, sind die neuen ICEs die diese, was ich hier zu ätzend finde in den ICEs, sind diese geschlossenen Sitze. Seit neuestem haben die alle so oben um den Kopf rum wie so eine Art Schale, wo du dann auch nicht mehr so links und rechts gucken kannst und so. Ja. Die finde ich mega ätzend.
Weil so ein Pferd vor so einer Kutsche, ne? Ja, so die Scheuklappen, ja, genau. So als diese Ohren, Sesselohren heißt das, glaube ich.
Ja, genau, ne? Ja. Genau. Das finde ich irgendwie mega ungemütlich. So. Das ist,
ja, es ist auch, also ungemütlich. Was noch okay ist, sind diese Sechserabteile im ICE. Manchmal, das ist so ein Hauch Gemütlichkeit, kannst du diese kleinen Lämpchen anmachen, machst das große Licht aus, drehst die Heizung vielleicht ein bisschen auf und dann hast du so ein bisschen gemütlich, ne?
Ja. Aber ich finde, was ich ja in der ersten Klasse immer gut finde, sind die Einzelreihen, dass ich auch so neben niemand sitzen muss und so. Das finde ich eigentlich ganz geil.
Ich sitze auch nicht gerne neben jemandem. Du auch nicht?
Nee, überhaupt
was ich nicht. Zum Beispiel verachte, sind Bierbänke. Das habe ich auch nie. Das ist auch wieder, wo wir drüber reden, was soll das denn? Ich habe keine einzige Bierbank in Paris vor irgendeinem Laden gesehen. Weißt du, na wirklich, weil man kann doch ein paar schöne Stühle. Also Bierbank ist Horror. Du sitzt wie so einer Taube oder wie wir vom Schlachthof reden, so kurz, einfach nebeneinander mit diesem. Das ist einfach nicht schön.
Aber Paris ist auch eine Stadt, die ich extrem liebe.
Ich habe Karten nächstes Jahr mir gekauft. Weißt du, wer das spielt?
Nee.
Pavement.
Ach, wirklich?
Aber spielen noch in Berlin.
Ich spiele noch in Berlin, habe ich mitbekommen.
Magst du Pavement?
Ja, liebe ich sehr.
Offensichtlich nicht so sehr, dass du dir schon Karten gekauft hast.
Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ich habe es auch vergessen. Ich habe es gelesen und gedacht, oh, da muss ich hin. Dann habe ich es wieder vergessen. Es war keine gute Konzertkartenkaufzeit. Ich hab die Tickets von Weezer, wir haben gerade eben ganz vor der Aufnahme kurz gesprochen. Die hängen jetzt hier seit 2 Jahren im Flur. Ich habe Tickets für Elton John, die jetzt hier für seine Abschiedstour in Berlin, die jetzt auch schon,
Abschiedstour.
Die jetzt irgendwie auch schon 1,5 Jahre hier hängen. Ich habe Tickets für Madness, die irgendwie letztes Jahr, glaube ich, kommen sollten. Ich glaube, das sind die Tickets.
Meine Tickets, die bei mir flöten gegangen sind, sind auf jeden Fall James Blake.
Ja.
Wobei ich auch nicht mehr so Bock habe, ihn live zu sehen. Ja. Irgendwie, also ich finde ihn natürlich toll, aber ich habe irgendwann aufgehört, traurige Musik zu hören.
Ja, verstehe.
Und ich weiß nicht, also irgendwie manchmal braucht man, also ich, toller Künstler, aber irgendwie, da habe ich mich auch gar nicht drum gekümmert, was jetzt ist, war, wo ich Karten hatte, ich hoffe, sie kommen trotzdem noch, in Frankfurt in der Alten Oper. Auch, die liegen noch bei mir zu Hause, natürlich auch nicht stattgefunden, Diane Warwick.
Oh ja.
Yeah, that's what friends are for, ja. Walk on by. Und dann habe ich Ricky Gervais Karten vom letzten Jahr noch und das findet aber statt am 19. November. Da schaue ich mal, dass ich vielleicht nach England komme, genau. Wie sind wir jetzt von Your Life is a Joke, ich weiß gar nicht, wie wir da hingekommen sind.
Ja, weiß ich auch nicht. Wir kommen auch gleich
über den Manta,
zurück.
Über den Manta.
Genau, über den Manta. Wir kommen auch
die Gemütlichkeit und Bierbänke.
Ich finde, Ricky Gervais kann ich aus irgendeinem Grund nicht leiden. Ich finde den so... Ich alle lieben den ja und ich bin bei dem immer so, ich habe immer das Gefühl, der mag niemanden. Ich finde den so menschenunfreundlich. Auf eine Art.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du meinst. Also ich verstehe das, also dass man ihn nicht, aber ja, ist ja da, ist so. Ich kenne auch so Leute, die können noch so, aber irgendwie hat man da irgendwie was in sich am Laufen. Aber wahrscheinlich, wenn du ihn treffen würdest, würde ich euch sehr gut verstehen.
Das kann sein.
Was ich an ihm mag, ist so richtig englisch, ne? So einfach so dieser.
Das britische Englisch.
Britische Englisch.
Mag ich auch nicht
dieser,
so.
Du mag ich auch nicht so, ne? Soll mal seine Sachen packen und so abhauen, ne?
Ich bin ja auch, ich liebe zum Beispiel Rory Scoville sehr, den finde ich wahnsinnig toll. Kennst du den? Der hat auch so ein Netflix-Special, das heißt, glaube ich, Rory Scoville does Stand-Up for the First Time oder so. Super witzig. Also wirklich, ist wirklich sehr, ein sehr, sehr guter Stand-Upper. Und der hat auch so einen Podcast, er hat, glaube ich, auch ein neues Programm. Also ja, zuletzt hat der in seinem Lieblingsclub in irgendwo in Amerika ist er, ich glaube, 6 Nächte hintereinander aufgetreten, ohne Programm. Hat gesagt, ich gucke einfach, was passiert. So, und hat dann natürlich extrem viel Crowdwork, aber dann auch irgendwie so ein paar Improvs alleine gemacht und so. Und das hat er dann als Special zusammengeschnitten und auf YouTube gestellt, so
geil.
For free irgendwie. Und das ist echt auch total interessant, total geil und so. Also ein guter Typ. Aber ja, also wir kommen zurück zu Your Life is a Joke. Du fährst im Manta zum Beispiel mit Ulmi, auch ein alter,
Ulmi,
wir nennen uns immer Ulmi und Boki, du fährst im Manta mit Ulmi durch Potsdam, was ja schon alleine sehr Alien-Raumschiffartig für die meisten Potsdamer ist.
Ja.
Und ihr fahrt dann immer so zu so Spots, die meistens die Gäste aussuchen. Oder?
Nur die Gäste, ja.
Okay, ja.
Ja.
Und dann, Ulmi wollte erst im Baumarkt.
Genau, Baumarkt, weil das für ihn so ein sehr besonderer Ort ist.
Und da wurde es ein bisschen weird, muss man sagen, weil ihr dann so am Teppich gerochen habt, also wirklich das Gesicht so
ja,
in die
er
sagte,
ja, er sagte, ich soll mal riechen,
ja.
Glaube ich.
Ja.
Nö, fand ich aber okay. Und dann waren wir am an so einem See, da in Potsdam, da auch die Stelle, wo Gauland die Klamotten geklaut wurden.
Stimmt.
Und dann, dachte ich, das kann den Wagen auch mal waschen, und waren wir in der Waschanlage.
Ja.
Diane Warwick, that's what friends are for.
Ja.
Und dann waren wir noch in der Villa Kellersmann.
Die jetzt von Tim Raue, glaube ich, betrieben wird.
Genau.
Und da warst du nicht so einverstanden mit dem Essen.
Ja, war nicht so.
Aber
wir fanden es beide, glaube ich, nicht so Bombe.
Aber es gab so Königsberger Klopse. Ja. So, was kann man da falsch machen, frage ich mich immer.
Da haben mich dann auch gefragt.
Es ist aber wirklich sehr, ich finde es wahnsinnig rührend, vor allem die Folge mit Ulmi, weil ihr da, als ihr da schwimmen geht, kuschelt ihr euch irgendwann auch aneinander, weil das Wasser sehr kalt ist und so. Also es gibt so diese sehr niedlichen Momente und was ich vor allem so schön finde, was ich auch extrem gut nachvollziehen kann, was ich auch machen würde, wenn ich überhaupt Auto fahren könnte, ist, dass du denen auch immer allen was vorsingst, deinen Gästen. Das finde ich sehr, sehr relatable. Vor allem die Titelmusik singst du quasi immer den Gästen vor.
Genau, hatte ich mit Aerobic komponiert.
Genau, der hat auch so, macht auch ein bisschen den Sound der ganzen, also quasi den Soundtrack.
Ja genau, die ganze Musik in der Serie ist alles Aerobic und dieses Lied haben wir zusammen komponiert, das war so, genau.
Ja, das ist ja...
Also so ein bisschen im Stil der Song zwischen Blue Magic und Delphonics und ein bisschen Barry Manilow auch,
ja,
und
total.
Ein Hauch Sesamstraße auch noch mit drin, ja.
Ja, das ist ja dieser Aerobic-Sound auch einfach. Der ist ja auch einfach, der ist ja so, hat ja immer so eine wahnsinnige Wärme und sowas sehr, aber auch immer so ein leichtes Retro-Feel sozusagen. Das ist ja immer sehr, sehr besonders und das fällt, finde ich, an dieser Sendung auch total auf. Abgesehen davon, dass die auch, also um einfach auch das sozusagen die Packung zu loben, auch wahnsinnig gut aussieht. Viel mit so Drohnen, die euch dann so verfolgen und so, aber immer sehr stylisch eingesetzt. Aber dann eben, und was ich so interessant finde, du fährst dann mit diesen Leuten rum und sprichst mit denen über die, da geht es ja auch quer durch den Gemüsegarten thematisch, also entweder sprecht ihr über die Orte, an denen ihr seid, oder aber auch über irgendwelche anderen Sachen aus dem Leben deiner Gäste, und da entstehen ganz oft so Situationen, die so sehr, ja, die so eine sehr spezielle Wärme haben, die so, weil die sich nicht mehr wie in so einer Interviewsituation fühlen, weil es halt nicht so ein klassisches Interview ist und dann so ein bisschen aufmachen zu so gewissen Gelegenheiten. Also ich finde, Ulmi am wenigsten, dem merkt man an, dass er quasi immer so ein bisschen die Situation unter Kontrolle halten will. Das hat er einfach irgendwie so in sich, ist ja auch so ein bisschen so ein kleiner Kontrolli. Aber die Nura und Jennifer Weiss, die haben schon so Momente, wo die so aufmachen. Das fand ich schon besonders, irgendwie das zu schaffen quasi.
Ja, wobei ich gar nicht, also ich gehe nicht ran, oh, ich will die knacken so. Klar. Es ist einfach, ich finde die interessant. Ich habe die auch während dem Tag, den wir immer dann verbringen, auch echt sehr lieb gewonnen, alle so auf so eine Art und Weise. Und ja, und das ist halt das Menschliche. Entweder kommt man irgendwo an Punkte oder man kommt da halt nicht hin. Aber da geht's nicht, dass man, oh, da will ich jetzt aber, dass sie das erzählt. Ja. Also man ist dann eben überrascht manchmal auch. Das hat mich auch sehr berührt, zum Beispiel bei Jennifer Weist, die Geschichte, die sie mit ihrem Vater zum Beispiel erzählt hat, wusste ich natürlich nicht. Mhm. Genauso wie bei Nura, ne, als sie dann das erzählt hat, wie sie überhaupt hergekommen ist und dass sie da immer noch nicht diesen Pass hat und so. Na. Und das, da fühlt man dann in dem Moment einfach mit, ne? Ja, also so, aber das ist eben nicht so konzipiert, ne? Ja. Das ergibt sich oder ergibt sich halt nicht, wie du eben ganz gut erkannt hast. Bei Christian gab es halt andere Momente, aber aber das ist auch die Idee, ne, dass alles immer so ist, wie es ist und nicht so alles durchgeplant.
Ja, da fand ich das ja auch, bei Christian fand ich es ganz, also schlau, es war jetzt wahrscheinlich keine intellektuelle Absicht, aber es war so intuitiv genau die richtige Frage, im richtigen Moment auch, als ihn gefragt ist, ob er überhaupt Freunde hat, das fand ich irgendwie,
weil ich mich das auch gefragt habe, so als ich ihn dann so ein bisschen, wie er so erzählt hat. Genau, und das schießt dann in meinen Kopf und das meine ich auch nicht ironisch. Ne? Ich meine, das ist nicht so dieses, du hast wohl auch keine Freunde, ne? Sondern ich habe mich das echt gefragt, wie das so ist, ob der überhaupt, also klar, man weiß ja, dass er eine Frau hat und Kinder und so, aber hat der überhaupt so Freunde? Will der überhaupt andere Menschen treffen?
Ja, das finde ich, wie du gerade sagst, das ist, glaube ich, das Angenehme daran, vor allem auch, weil ich glaube, dass viele Leute das vielleicht gar nicht im Voraus ahnen, aber die ist einfach so angenehm ironiefrei, die Sendung, weil ja, wir sind ja mittlerweile auch in der Zeit, wo man meinen sollte, dass wir dieses ganze ironische Geballer irgendwie alle so langsam überwunden haben sollten, weil wir gemerkt haben, dass uns das irgendwie zu nichts führt und dann deswegen irgendwie mal wieder ein bisschen Gespräche zu führen, die auf so einer, auf irgendeiner Art Augenhöhe stattfinden, so. Das findet sehr schön statt in Your Life is a Joke. Was ich sehr interessant fand, das war in der Folge mit Jennifer Weiss, wo ich noch unbedingt genau darauf eingehen wollte. Du hast ihr erzählt, dass falls du jemals heiraten solltest, du unbedingt möchtest, dass You von Ten Sharp gespielt wird. Weil du findest, dass das eines der romantischsten Lieder aller Zeiten ist.
Ich finde, das ist ein sehr, sehr, mich hat das mal berührt, das Lied.
Ja. Und ich finde das nämlich auch, ich finde das ein ganz brillanter Song. Das sind ja so zwei Holländer, glaube ich.
Ja.
Ich bin mal irgendwann, gar nicht so lange her, vom halben Jahr, in so einem YouTube-Rabbit-Hole gelandet, wo ich mir plötzlich nur noch so Live-Videos von Ten Sharp angeguckt habe.
Aber die haben eigentlich nur das Lied, oder?
Ja, absolut.
Also, egal. Und es gibt da einen Auftritt, ich weiß nicht, ob du das Video mal gesehen hast, das ist, glaube ich, der Geburtstag irgendeiner Königin in Holland, so ein großes Open Air, wo die live, und das ist so ein gutes, starkes Lied einfach.
Total, finde ich auch.
Das ist so, aber da müsste ich auch durchheulen, glaube ich, die ganze Zeit. Das wäre so, oh Scheiße.
Ich liebe das in einem Stück, wenn dieses Orgel-Solo einsetzt, dieses leise, und dann dieser You are always, dieser Chor dann einsetzt und so, das finde ich einfach
aber
ein
auch dieses
Part.
It's alright with me, as long as you. Das ist alles so. Und dieses I was always on the run, finding out. Es ist einfach sehr viele gute Teile, das Lied.
Das stimmt.
Das war wirklich so.
Das ist echt eine saustarke Nummer. Und das Witzige ist, der Typ singt die ja heute wahrscheinlich, weil er sie auch in der Zwischenzeit, wann kam das raus, Mitte der 80er?
Nee, ich glaube, es war Anfang der 90er.
Ah ja, okay.
Ja, das war noch 90er, hundertprozentig.
Also weil das jetzt so 30 Jahre lang gesungen hat, ja. Singt er das jetzt quasi immer genau gleich. Du merkst ihm das so an, dass es so sehr automatisiert singt. Ja. Aber es hat trotzdem immer noch so diese
ja, finde ich, Emotionalität. Es gibt so ein paar Lieder, die ist immer wieder, das kann man ja nicht kaputt kriegen.
Weißt du, was ich ein Lied finde, das eigentlich ganz anders ist, aber für mich trotzdem irgendwie mit You zusammenhängt? Ich weiß gar nicht, aus welchem Grund. Aber ein Lied, das ich damit verbinde, ist...
Darf ich raten?
Ja.
Pet Shop Boys Being Boring.
Nee.
Okay.
Wie hieß denn das? Soul Sister, The Way to Your Heart.
Ich schwöre dir, das wirkt jetzt echt komisch, ja, nur, dass ich das sage. Aber ich habe das gerade, bevor du das, ich schwöre, bei Gott, habe ich das auch gedacht.
Ja.
Ich schwöre dir, weil... Die kommen, glaube ich, aus Belgien. Das sind ja auch zwei Typen.
Genau,
ne?
Ja, genau.
Deswegen muss ich gerade auch sagen, es ist auch so One-Hit-Wonder. Da dachte ich, das war auch ein gutes Lied.
Ja.
Und ich habe lustigerweise, es ist wirklich so, es ist nicht so, dass man sagt, ich habe das voll gerade ein bisschen weird. Ich habe das gerade wirklich gedacht. Und dann, ich habe Soul Sister mal live gesehen, aber ohne dass ich das wusste, ich war auf der 10 Summoners Tales Tour von Sting in der Sporthalle Hamburg und da war Vorprogramm Soul Sister, ja, und dann haben da irgendwie eine Band 3-4 Stunden gespielt, ja, war okay, nett, und dann zum Schluss, okay, this is our last song, und dann I keep on searching, ich so, ach, ihr seid das. Ja, und das finde ich aber auch ein gutes Lied.
Finde ich auch ein gutes Lied.
Aber wie ich auch von, mit dem Lied verbinde ich aber, weil es ähnlich ist, natürlich Two Hearts
Phil Collins.
Von Phil Collins.
Genau.
Das ist irgendwie,
dieser Motown-Beat ist das ja immer. Dieses
ja.
Dum, dum,
und,
dum, 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 dum.
Ja. Genau, und dann gibt es ja noch I Need Love, Love.
Genau.
Auch von Phil Collins, die Version, das ist alles sehr... Ja, aber sehr sympathische Typen. Ich finde Holländer immer so sehr oft. So immer, hallo, na, alles klar bei dir?
Ja, ich habe zuletzt gelernt, dass Pimmel Lell heißt auf Holländisch. Das ist doch mega sympathisch. Pack mir an der Lell. Das ist doch irgendwie ein schönes Wort, finde ich. Und ich finde, bei mir ist immer, ich hatte damals die Soul Sister Single und das war so ein Spezial-Single-Format. Das hat, glaube ich, die waren, glaube ich, bei der EMI, das haben die ganz kurz ausprobiert. Da war auf der Vorderseite der Hit, das hatte ich dann auch von Bobby McFerrin von Don't Worry Be Happy, deswegen verbinde ich die beiden immer miteinander. Und auf der B-Seite haben dann so Musikjournalisten die Geschichte der Band erzählt, aber so ganz trocken. Das war so mega. Mega uninteressant. Da hat die Single dann aber nur noch 3 Mark gekostet, weil quasi nur ein Lied drauf war.
Ja, interessant.
Ja, und das war nämlich auch Soul Sister. Da habe ich den immer gehört und habe dann auch ein paar Mal die Geschichte der Band gehört, die aber
Singles
nicht so interessant
waren
ist.
Singles waren auch so eine weirde Erfindung, oder?
Ja, stimmt.
Eigentlich, weil du hast einen Plattenspieler so 3 Minuten vorbei, musst du wieder umdrehen und dann wieder wechseln. Was soll das denn?
Aber ich kann's bei Vinyl konnte ich es noch so halb verstehen. Die haben ja dann auch gut für die Jukebox gepasst und so. Aber wieso man das dann auf CD noch weitergeführt hat, dieses Prinzip.
Ja.
Es war halt einfach, um es billiger zu machen, um den Song billiger zu kriegen, sozusagen. Das hat mich wahnsinnig gefreut, dass ich da, das hast du ja dann für Jennifer auch gesungen, das war so eine schöne Szene, du singst das in ein Himbeereis, singst du Jennifer diesen Song auf der Straße vor und erst ziert sie sich so ein bisschen, merkt man, sie ist so, sie weiß nicht so recht.
Ob ja, für sie, sie mochte nicht, wenn ich singe. Ja. Sie war so,
Aber dann irgendwann steigt sie doch so mit ein, so. Das
ja.
fand ich irgendwie ganz niedlich, so. Bei Ulmi hast du in der Waschanlage eben Dionne Warwick gesungen und bei Nura hast du, ach ja stimmt, das auf der im SO 36 singst du ihr, jetzt muss ich überlegen, was es war.
Could It Be Magic?
Ach ja, stimmt, genau.
Von Barry Manilow, glaube ich, oder?
Das ist das Original quasi.
Ist also von ihm oder von Donna Summer das Original?
Das weiß ich
gerade auch nicht.
Na,
das ist ja von beiden. Also beide, aber ich glaube, ich meine...
Wahrscheinlich ist es von irgendeinem dritten.
Ja, es ist ja wie bei den Liedern von Burt Bacharach. Ne? Es gibt dann welche, die haben es dann gesungen und da ist es dann bekannter durch die geworden. Aretha Franklin und Dionne Warwick haben, glaube ich, auch teilweise ähnliche. Walk On By haben beide gesungen.
Ja.
Ne? Das ist immer...
Aber du hast schon ein sehr großes Herz für diese Schnulzen eigentlich.
Auch, ja. Also ich war gestern... wenn das hier ausgestrahlt wird, wird es vor ein paar Wochen gewesen sein, bei Steven Gätjen und da haben wir über Soundtracks geredet, was mein liebster Soundtrack ist. Ich weiß nicht, was mein liebster ist, aber einer, den ich wahnsinnig gut fand, war Bodyguard, Whitney Houston.
Ah, ja.
Ja, da waren ja alles drauf. I Have Nothing, Run to You,
ja.
I Will Always Love You. Das war schon wahnsinnig. Ja, ich mag vieles an Musik. Ich höre auf der einen Seite Motorcycles, meine Lieblingsband, Prog-Rock, aber ich höre auch Mariah Carey zu Hause. Also ich Ich mochte immer auch Boys to Men oder was weiß ich. Ja. Ich mochte auch Color Me Bad. Erinnerst du dich daran?
I Wanna Sex You Up.
Nee, ich fand da besser dieses I Adore Mi Amor, so eine Ballade von denen.
Ja, aber ich bin ja auch ein Sucker für Balladen. Ich bin ja zum Beispiel, für mich ist eines der, und da darf ich mich auch regelmäßig, von meiner Frau oder sonst mir auslachen lassen, aber ich liebe zum Beispiel You're the Inspiration von Chicago. Also,
Chicago sowieso, ne? Ja. Alles, also Gesamtwerk. Na, You're the Inspiration.
Genau, das ist so ein geiler Song. Und ich
I wanna have you near me. Ja, aber weißt du, wer da für mich die beste Band ist? Also ich glaube, das ist auch die beste Band der Welt, auch wenn es jetzt nicht klassisch meine Lieblingsband ist, aber ich liebe die schon unwahrscheinlich. Earth, Wind and Fire. Es ist einfach, aber ich finde, das beste Lied in die Richtung ist Fantasy.
Ja, Fantasy ist
von
super.
Earth, Wind and Fire, Fantasy. Ja. Und da gibt es eine, also wenn jetzt so Musiknerds zuhören, ne, es gibt eine Aufnahme, gibst du einmal YouTube Fantasy Live. Und das ist so, da haben die so eine Bühne irgendwo in Manhattan, so zwischen den Straßen, Gebäuden aufgebaut, draußen performen die Fantasy. Das ist, also übersteigt jegliche Vorstellung, was Musik anrichten kann. Weil das müsste ich auch ganz angucken, die flippen nachher komplett aus. Ja. Das ist wirklich so eine, ich finde, das ist eh so eine überkrasse Band.
Ja, finde ich auch. Ich glaube, die einzige Band, die ich wahrscheinlich noch ein Müh krasser finde, also musikalisch, als Earth, Wind & Fire, sind Hall & Oates. Ich komme einfach nicht klar darauf, was die alles für Songs.
Ja, wobei, ja, ich weiß, was du meinst, ich liebe die auch, aber so, ich finde Earth, Wind & Fire ist für mich nochmal so.
Ja, aber Earth, Wind & Fire liebe ich auch sehr. Ich finde aber die beste Ballade aller Zeiten tatsächlich, da muss ich dann wieder auf Chicago zurückkommen, wird für immer If You Leave Me Now sein.
If you leave me now.
You take away the biggest part of me. Ja, es ist ein unfassbares Lied, finde ich. Es ist einfach nicht toppbar in seiner Emotionalität.
Wahnsinnig stark.
Ja. Du bist ja auch ein großer Weezer-Fan, ne?
Das war schon eine rhetorische Frage.
Du hast auch einen Text geschrieben, ne, über Weezer.
Ich glaube, also das ist jetzt ein bisschen anmaßend, aber ich würde sagen, du bist der größte Fan, aber ich glaube, ich bin direkt dahinter, also wirklich deutschlandweit.
Wahrscheinlich bist du sogar größer. Also ich liebe die mit der ganzen Kraft meines Herzens und ich liebe alles an denen. Aber
alles,
ich,
was sie sind.
Total. Aber du könntest mich jetzt nicht nachts aufwecken und fragen, wie ist der vierte Song auf dem fünften Album oder sowas. Da müsste ich
ja, auf dem fünften nicht, aber auf dem ersten und zweiten wusste ich es noch. Ja. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Weezer als Gesamtkonzept,
Ich liebe einfach, ich glaube, was ich mittlerweile auch an denen so liebe, ist diese Freiheit, die sich so erarbeitet
haben. Ja, aber die hatten sie
haben.
Immer schon, fand naja, ich. Irgendwie, die waren immer schon so, I don't give a fuck.
Na, ja, das stimmt. Aber jetzt so, wo sie irgendwie so älter sind, ist das...
Aber die sehen ja nicht älter aus, das ist ja das Lustigste. Also wirklich, Rivers Cuomo sieht immer noch so aus, als ob sich jeder Thailand-Urlauber nach ihm die Finger lecken würde. Ne? Also wirklich, der sieht aus wie 12.
Ja, das stimmt. Aber ich finde, am Bassisten kann man so gut erkennen, wie alt die Band ist. Scott Shriner ist mittlerweile... Ja. Der ist der Einzige, der altert von denen, habe ich das Gefühl.
Trotzdem, ich glaube... Ich hätte immer gerne gewusst, wie Weezer weitergegangen wäre, wenn Matt Sharp dabei geblieben wäre.
Ja, also, da denken viele drüber nach. Ich gar nicht, interessanterweise. Ich
glaub, jetzt zum ersten Mal äußere ich das nur, weil ich finde ihn schon gut, den Bassisten alles, aber der war, glaube ich, für die Komposition schon auch sehr, 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 sehr wichtig. Ne? Bei, wie heißt denn dieses Song? I take my car away.
Ist das nicht Surf Wax USA, glaube ich?
Das singt er ja auch, ne? Und da viele diese hohen Stimmen und so dieser Melodien, also ich kann mir vorstellen, ja.
Ja, das hat er auch bei den Rentals dann nochmal so ausgelebt, irgendwie sozusagen.
Ja.
Aber ich finde einfach die Art, wie Rivers singt und komponiert, die finde ich einfach immer noch wahnsinnig spannend. Die ist einfach auf jeder Platte neu erlebbar, finde ich irgendwie so. Das finde ich so ganz special.
Ja, auf wie hoch der kommt, auch dieses Coveralbum und so, das war schon wahnsinnig schön.
Na.
Das war so wirklich was fürs Herz, das Coveralbum.
Ja, total. Ich musste das auch oft verteidigen, weil viele Leute gesagt haben so, ja, die klingen wie das Original, was soll ich denn damit? Und dann habe ich immer den versucht zu erklären, ja, und das ist ja gerade die Kunst, also weil...
Sehe ich genauso. Ich hatte auch, aber ich fange mit Miki, das ist schon ein Streitpunkt, wie es ja bei uns immer wieder gewesen ist. Aber ich streite mich nicht mehr. Ich sage, okay, dann, dann hört halt Foo Fighters.
Das ist die Altersmilde. Das ist die Weisheit, die man dann kriegt, wenn man älter wird.
Ja, weil ich weiß ja, was Weezer sind, was sie mir bedeuten und, ja, und was, also ich habe diesen selben Buzz Lightyear übrigens auch, der hier steht. Deswegen eigentlich, ich sehe Parallelen auf jeden Fall. Mit David Bowie konnte ich nie was anfangen, aber sind das alles deine auch, Sachen, die Deko?
Ne, nicht nur, ist auch viel Maria. Also das David Bowie-Bild habe ich zum Beispiel Maria geschenkt, die liebt den sehr. Ich mag den auch total, aber ich habe da auch wenig Songs und Platten. Aber Let's Dance ist schon geil, finde ich. So diese,
du meinst jetzt die RTL-Sendung.
Ja, genau. Da wollte ich jetzt noch mit dir hin.
Nee, aber doch, Let's Dance ist ein wahnsinnig und Ziggy Stardust und so. Ja. Ich finde auch ein paar Lieder, aber ich, I don't know, war nie so.
Aber irgendwie cooler Typ, fand ich. Ja. Und das hier, hier hängen die Poster vom Flug des Navigators, das ist Marias großer Lieblingsfilm aus ihrer, aus ihrer Kindheit.
Kenn ich gar nicht. Hier ist Prince.
Genau.
Den habe ich noch kurz vor seinem Tod in Paris live gesehen.
Naja.
Begeisterung, naja.
Ja, ich habe mit
drei
Prince,
Stunden.
Also ich finde den geil,
ja,
aber ich habe trotzdem irgendwie so, ich finde so, bei den Platten von ihm finde ich ganz oft, das sage ich auch immer wieder, wenn ich mich mit Leuten über Prince unterhalte, ich sehe schon das Genius in dem, ne? Also wie geil der künstlerisch war und so. Aber ich habe bei dem super oft das Gefühl, dass der, wenn der so Songs aufgenommen hat, gerade im Studio, dass der so in der Hälfte des Songs gar keinen Bock mehr darauf hat und dann aus dem Studio rausgeht und im Rest der Band sagt, ja, führt immer das Lied irgendwie zu Ende und so. Und dann, und dann hat man so Kompositionen, die alle so ausfransen irgendwie und nicht so.
Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Das habe ich.
Aber trotzdem, alles in allem auf jeden Fall ein Bombentyp.
Ja, absolut. Total, finde ich auch.
Das ist ein richtig guter Typ.
Na, das ist ein richtig guter Typ, ist er. Bei dem habe ich mich immer gefragt, ob der, weil der auch noch aus so einer anderen Generation ist, irgendwie so in den 60ern aufgewachsen und so, aber der war ja immer sehr körperlich und sehr sexuell auch in den Platten, in den Themen, in den Songs, in den Outfits, ob der sich zu einem späteren Zeitpunkt noch geoutet hätte, frage ich mich ganz oft. Oder ob der so, ob der in the closet war.
Weiß ich nicht, ich finde dieses Outing, finde ich ja eh so eine absurde, so eine absurde Geschichte, wo man immer denkt, ja, warum? Also so, ja, so, ne, warum muss man das denn jetzt sagen? Also so, ja, weiß ich. Habe ich bei ihm nie drüber nachgedacht.
Denke ich merkwürdigerweise bei dem anderen drüber nach, wenn ich ihn sehe.
Fandst du die Musik scheiße, aber gebumst hättest du gerne,
ja,
mit dem. Was, da warte ich immer noch auf das Outing.
Aber deine, eine deiner ersten Bands, also ich habe mal gelesen, deine ersten Erfahrungen hast du als Schlagzeuger der Rockband Sternzeit. Aber ich habe woanders gelesen, du wärst dann irgendwie in sehr jungen Jahren in der Punkband Satanic Trip gelandet.
Ey, wo steht das, ey? Das sagte der Steven Gätchen auch, sagt immer Satanic Trip. Es war einfach, ich habe Schlagzeug gelernt und da war so eine Punkband aus Rehde bei Papenburg. Ja. Und ja, und die suchten Schlagzeuger, Satanic Trip. Ja. Und da haben die dann wie hieß denn das? Ich glaube, Victims Family, Danzig, wie heißen die andere Band noch? Ich guck mal nicht auf den Namen. Nicht Melvins, die hatten dieses Lied I Want Your Skull, I Want Your Skull. Genau. Skull, dieses Karl. Also, Misfits.
Ah ja. Mhm. Genau. Sound, so,
das haben wir alles gecovert.
So Horrorpunk sozusagen.
Ja, ja. Ja. Aber dann hatte ich irgendwann noch eine Zwischenband, wo wir so Pavement und so Sachen gecovert haben, Codein, No Twist, Dinosaur Junior. Und dann hatte ich eine eigene Band Sternzeit, mit der wir dann ja auch relativ schnell, uns gab es ein Jahr, habe ich das irgendwie hingekriegt, dass wir mit Tokotronik gespielt haben, ja, im Vorprogramm vom Motorcycle, eine Tour, ein paar Daten, so 96, ja. Das war auch sehr Motorcycle-mäßig, die Band natürlich.
96 war so Let Them Eat Cake und so, ne? Bei Motorcycle.
Nee, Let Them Eat Cake war 2000, 96 war Blizzard.
Ah ja, stimmt. Oh ja, stimmt. Auch geil. Das ist ja eine Band, wo man, das ist ja wirklich eine Wundertüte, muss man sagen. Motor Psycho kriegt man bei, mit jedem Album was anderes. So ja.
Aber ich war, hab die live gesehen. Das war, bevor ich nach Paris gefahren bin vor 10 Tagen, war ich in Antwerpen, da war das Desert Fest und da waren die Headliner. Das war erstmal auch nach dieser Zeit wieder live zu sehen, ganz vorne. Also nur beim Soundcheck hat der Bassist selber kurz Sachen angespielt. Ey, da dachte ich auch, bitte kettet mich jetzt einfach nackt an die Bassbox die nächsten 2 Stunden. Und am nächsten Tag war ich, das war wirklich, das war der Gipfel der Olymp, war ich dann in Paris bei The No Twist.
Ah ja.
Und das war wirklich 2 wunderschöne Abende, wirklich sehr, sehr schön.
Was waren das für ein Fest in Antwerpen? Haben da auch, Stonex gespielt?
Kadaver, so
auch geil.
Stoner Rockbands und Rockbands, ja.
Sehr gut. Ich bin ja auch ein großer Soulwax-Fan. Ich finde das ja auch immer geil.
Ich kenne gar nichts von denen.
Oh, das ist, musst du dir mal anhören. Ja. Das ist, die sind ja aus Antwerpen, deswegen bin ich drauf gekommen. Einmal haben die auch einen Soundtrack gemacht zu so einem belgischen Film, wo sie, und in dem Film ging es um so ganz viele Bands, die auf so einem Festival spielen. Und sie haben sich dann, alle Songs gemacht. Also haben quasi immer als eine andere Band einen Song auf diesem Soundtrack gemacht und haben irgendwie so 12 verschiedene Bands gemimikriert. Das eine war eine Punkband, das andere war eine Rockband, das andere war eine Hip-Hop-Band und so. Und das haben die echt geil gemacht. So, das klingt echt total geil. Die haben ja auch Too Many DJs gemacht, haben ja dann auch aufgelegt und so. Und die sind irgendwie, das sind so 2 Brüder, haben irgendwie einen geilen Output. Ganz spannend, was sie machen. So, sehr, sehr, sehr hörenswert. Aber hast du irgendwann mal, ich meine, du machst jetzt mit Carsten, also mit Aerobik auch so ein bisschen Musik, habt auch eine Single gemacht ab und zu. Aber hast du nicht so das Bedürfnis, auch mal wieder irgendwie eine Band zu haben und auf Tour zu gehen und so?
Ja und nein. das war ja so bei Forever Corona, dem Song letztes Jahr, da hatte ich ja so eine Band in der Fußgängerzone in München gesehen. Die hatte ich angesprochen und die haben das dann mit mir an. Die waren so junge Musikstudenten, 19 sowas. Mit denen habe ich das ja in der Fußgängerzone auch live gespielt. Und ich arbeite gerade an so einem Album mit Carsten Aerobik und da habe ich schon Bock drauf, mit denen auf Tour zu gehen, aber dann singe ich halt und die spielen, aber das auch live ist toll, aber dieses Konstrukt Band selber mit so vielen Leuten, das ist nicht so meins, so, I don't know.
Du bist aber grundsätzlich auch nicht so ein super geselliger Typ. Also du bist schon gern mit Freunden, aber du hast auch gern deine Ruhe.
Nee, Ruhe finde ich vor allen Dingen manchmal gar nicht so. Ich bin mit Freunden und mit meinem Hund und Konzerte, aber ich bin jetzt nicht so, bin ich froh, wenn ich abends mal um 8 Uhr das Telefon ausmachen kann, dass ich mal meine Ruhe habe. Nee, würde ich, also ich bin gesellig, wenn ich mich wohlfühle mit Leuten, ne, dann sehr, aber wenn ich mich nicht wohlfühle, dann bin ich nicht gesellig. Das ist so ein bisschen, der Oliver, manchmal ist er gesellig, manchmal ist er nicht gesellig. Und wenn er, wie das ist, zeigen wir euch nach der nächsten Maus. Klingt zwar komisch, ist aber so.
Ist denn, mit was für Leuten bist du denn nicht gesellig? Welche Art von Leuten gehen dir auf die Ketten?
Weiß ich nicht. Es ist so Trottel halt. Ne? Das ist ein Trottel.
Ottos.
Ottos finde ich immer Trottel, weiß ich nicht. Kann man so jetzt nicht, willst du jetzt eine Liste haben mit Namen? Polaks Liste. Nee, weiß ich nicht. Aber so Leute, weiß ich nicht. Ist immer schön, wenn man sich wohlfühlt, ne? Wenn man sich irgendwie richtig fühlt, verstanden fühlt, selber zuhört auch, weiß ich nicht.
Na. Ich wollte noch eine Sache unbedingt von dir wissen, die ich gelesen habe, die ich sehr, sehr faszinierend fand. Du hast nämlich erzählt, dass dein Vater, und das hast du ein bisschen von ihm abbekommen, totaler Zirkusfan war und du auch deswegen totaler Zirkusfan bist.
Total, ich war auch in Paris. Weil ich mittlerweile, also ich bin seit 20 Jahren, einer meiner engsten Freunde ist auch vom Zirkus Roncalli, das ist Betriebsleiter. Ja. Und seine Tochter hat eine Nummer, eine Hula-Hoop-Nummer. Und es gibt einen ganz großen Zirkus in Paris, der spielt jetzt ein halbes Jahr in dem Zirkusbau in Paris. Der heißt Cirque Hiver. Und da war ich jetzt auch in Paris in der Premiere. Und ich liebe Zirkus. Es war in Papenburg im Emsland, da war halt nichts los. Da war alles trist. Ja. Und das war halt, sobald da ein Zirkusplakat hing, da war man immer so bunt. Und dann bin ich jeden Tag zum Marktplatz mit dem Fahrrad gefahren, geguckt, ob schon ein Wagen da ist. am Anfang war ich halt ein bisschen abgefuckt, ne, weil da war dann immer auf dem Plakat Eisbär, dieses eine Plakat, was immer war, mit einem Elefantenpferd. Und dann kamst du dahin, dann hatten die diese Tiere gar nicht. Das fand ich ein bisschen kacke damals schon, ne, so diese, weil, aber dann habe ich geblickt, okay, das läuft so. Und dann bin ich da immer hin und ich habe dann irgendwann auch immer als ich so 10 war, auch gefragt, darf ich mit aufbauen? Dann habe ich mit den Zirkus aufgebaut, da alles so die Stühle rein, Zelt mit aufgebaut und dann auch die Tiere habe ich dann irgendwann gepflegt, immer auch so da Kacke wegmachen, Heu, bla, dies, das. Und ich habe dann auch Tiere, das war dann so das Größte, von den Stallungen, zum Beispiel die Pferde und so zur Manege gebracht, ne? Ja. Also so, und einmal wurde ich vom Affen gebissen, weil da war eine Nummer, wo so ein kleiner Affe und der hat irgendwie gesagt, einmal kurz, aber das fand ich, Zirkus war für mich so ein Fluchtort eigentlich auch. Und ich glaube manchmal auch für meinen Vater, der war ja 7 Jahre im Krieg, im Zweiten Weltkrieg, aber nicht als Soldat, sondern in Gefangenschaft, also meine Familie ist jüdisch und ich hatte immer das Gefühl bei ihm auch, dass irgendwie das so ein Fluchtort für ihn auch war, ne, von allem, weil das Ding ist ja, wenn du im Zirkus sitzt, finde ich, ne, manche Leute haben das auch im Kino, ne, dann bist du einfach, du bist da und dann ist alles weg, ne, und du bist, das ist natürlich auch schön, bunt, Show, Unterhaltung und irgendwie hatte ich das auch übernommen, für mich war das auch, weil ich fand das jetzt auch nicht nur toll, da im Emsland aufzuwachsen und das war für mich auch immer so ein Fluchtort und es ist immer noch, So auf meiner Bucketlist auf jeden Fall auch so eine Sache, dass ich irgendwann nochmal gerne so eine Zeit im Zirkus arbeiten würde, weil diese Welt ist auch schön. Also diese Welt ist irgendwie eine andere Welt, auch der Zusammenhalt unter den Artisten und so. Ich habe das auch mal gemacht, also nicht gearbeitet im Sinne als Artist, aber ich hatte mal so eine Art von Burnout nach so einer Tour 2010. Da habe ich meinen Freund Patrick angerufen und habe gesagt, ey, ich brauch mal irgendwie, ja, und kann ich bei euch, habe ich ihn gefragt, als Requisiteur mal 2 Wochen arbeiten, will auch gar kein Geld. Ich so, ja klar, nimmst so eine Sachen, kommst vorbei, ey, dann bin ich nach Hannover, waren die auf diesem Waterloo-Platz, Patrick ne, so eine Uniform mir besorgt und dann wurde mir da alles gezeigt, was meine Aufgaben sind. Und nach dem ersten Tag, ich hatte noch nie körperlich so eine Anstrengung. Ja. Das war also diese ganzen Podeste und alles rein, raus. Das musst du musst ja rennen, ne? Die sind super schwer. Teppich rein. Und ich war, ey, danach, ich war fertig. Aber ich habe das 2 Wochen gemacht und es war wirklich wahnsinnig gut. Es war, weil man sich da wohlfühlt, dieser Sägemehlgeruch, das Zelt. Ich hatte da meinen Abteil in so einem Wagen. Manchmal habe ich auch bei Patrick mitgegessen, ne? Der hatte ja so einen großen Wohnwagen mit seiner Familie. Das war richtig gut. Also ich würde sofort wieder machen. Also ich liebe einfach auch Zirkus. Habe letztes Jahr auch eine Reportage über Martin Lacey Jr. gemacht. Der hat ja die größte Raubtierdressur der Welt. Der sitzt in München mit den 27 oder 26 Raubkatzen, weiße Löwen und Tiger. So, auch mittlerweile ist er der Chef. Er hat die Chefin vom Zirkus Krone geheiratet. Ja. Um einfach mal, weil ich das verstehen wollte, wie der das dressiert und wie der mit denen, ich finde das einfach eine, ich finde Zirkus sehr wichtig, auch für Kinder, für die Gesellschaft und dies und das. Klar gibt es immer Leute, die dann so eine Tierdiskussion starten, ne? Ja. So wie mit Weezer, mit dem Coveralbum. Nee, und das ist so, deswegen wollte ich auch diese Reportage machen, die es auch gibt im Netz, weil ich das mal verstehen wollte. Und Tierdressur ist eben nicht Tierdressur. Und Tiere im Zirkus ist nicht alle, also das ist alles auf jeden Fall interessanter Typ. Ja.
Aber ich finde das...
Magst du Zirkus?
Ja, ich finde das so interessant, weil ich mag Zirkus eigentlich schon. Ich komme ja aus der Nähe von Köln und wenn dann in Köln dann irgendwie mal der Roncalli gastiert hat und wir dann auch mit der Schule hinten, genau, da war das natürlich immer eine Riesennummer. Die Clowns waren ganz toll. Für mich waren die Clowns immer das Aufregendste.
Die waren ja auch immer sehr gut im Zirkus. Roncalli, Bernhard Paul ja selber auch teilweise, genau. Ne? Ja, als Zippo.
Ja, die hatten immer dieses, mach nicht kaputt. Das war immer der Clownspruch. Und das fand ich schon toll. Und ich komme aber aus Wesseling, das liegt zwischen Köln und Bonn. Und da ist dann natürlich auch manchmal in Zirkuskrisen wahrscheinlich in ähnlicher Größenordnung wie in Papenburg, wo dann so beim Bäcker auch so Gutscheine auslagen für den Eintritt und so, nur 5 Mark Eintritt.
Ja, ich erinnere mich.
Und diese Zirkusse, die waren ja immer auch sehr trostlos, muss man sagen.
Ich hatte mal das Erlebnis, ich war mit einem damals ja jungen Mädchen aus Recklinghausen zusammen, als ich da auch bei Viva war und da waren wir mal in Recklinghausen, war auch so ein kleiner Zirkus, ich so, lass uns doch hin, ne? Ja. Und dann war das wirklich ein Zelt, wo bestimmt 200 Leute reinpassten, auch nur so zwei Masten, ganz kleiner Zirkus und wir saßen da, vielleicht da saßen noch 10 mehr in dem Zelt und irgendwie machten die ihre Show da, Musik vom Kassettenrekorder und alles und dann liefen dann so 5 Pferde so traurig im Kreis und ich war so ein Emo-Typ bin ich ja manchmal dann auch und dann dachte ich so zu ihr, wir saßen in der Loge, ich so, was denken die Pferde wohl, ne? Und dann sagt die so trocken, so Ruhrpott-mäßig zu mir, ja, die denken 2 mehr als gestern.
Ja. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, also es ist natürlich, sind diese kleinen Zirkusse oft trostlos. Ich habe aber auch einen riesen Softspot für so Trostlosigkeit. Ich liebe trostlose Orte, die ziehen mich magisch an. Also wenn ich irgendwo bin, wo es irgendwie, ich war vor, bestes Beispiel, vor 2 Jahren war ich mit Maria und ihren Eltern, haben wir so eine USA-Reise gemacht von Miami nach New York, irgendwie so im Auto. Und dann und für mich mit der schönste Ort auf dieser Reise, neben Savannah, was wirklich ein pittoresk und absurd hübscher Ort ist, waren wir auch in Atlantic City im November. Und das ist einer der saddest places on earth. Irgendwie da im Casino, wo wirklich nur noch, also auf dem Boulevard, auf dem Strandboulevard, hingen zu der Zeit auch nur noch Junkies rum und im Casino hingen so vereinzelte Typen, die einfach nicht mehr von den Geldautomaten loskommen rum und so. Und dann sind wir da sogar in eine Comedy-Show gegangen, in so eine Mix-Show von so Comedians, die so eine Saisonanstellung da hatten und jeden Abend vor 20 Leuten auftreten und deswegen alle keinen Bock mehr hatten, alle mega abgefuckt. Einer hat sich auf der Bühne die Jacke angezogen und ist rausgegangen, weil er Feierabend hatte. Also weißt du, so, das war so der Vibe. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, ich will Monate hierbleiben, ich liebe alles daran. Weil ich
kann dieses, ich nachvollziehen.
Ich weiß nicht, was das ist, aber ich finde so Trostlosigkeit, das ist für mich wenn so zu sehen, wie
die
Menschen...
Die Schönheit der Trostlosigkeit.
Total.
Das hat halt was Wahrhaftiges immer, ne?
Ja, genau.
Naja, so eine Kneipe, auch in der du manchmal irgendwo in der Seitenstraße in Hamburg reingehst, wo dann einfach ein oder zwei Typen am Tresen sitzen, einer hängt da vor diesem vor diesem, aber...
Ja, es ist dieses, das ist ja dieses Scheitern so zu sehen, das ist irgendwie, das macht irgendwas mit mir. Irgendwas Beruhigendes hat das, irgendeine beruhigende Wirkung hat das irgendwie.
Ja, ist ja ein bisschen diese Szene auch in dem Film Absolut die Giganten.
Ja.
Mit Frank Gehring, Florian Lukas, Antoine Saturn und die drei sitzen da eben auch in dieser Kneipe und da sind diese an der Theke ist der Typ und dann diese Verlierergeschichten, ne? Und dann flippt ja Florian Lukas in der Szene auch so aus und sagt, ey, könnt ihr nicht einfach mal die Schnauze halten? Hier will überhaupt niemand eure Verlierergeschichten erzählen. Das interessiert ihr irgendwann niemanden, bla. Könnt ihr einfach mal, halt doch einfach mal die Fresse. Und dann flippt der Bartyp aus. Ey, du bist jetzt mal still. Ey, am Ende, ne, gerade die wie ihr, die denkt, ihr werdet was ganz Besonderes. Ja. Am Ende sitzen die hier alle wieder. Und das fand ich so eine, an diesen Tresen, so eine prägnante Beobachtung, weil das ist am Ende so, am Ende ist das doch alles irgendwie egal.
Ah ja, finde ich auch.
Vielleicht.
Es ist auf gar keinen Fall egal, dass du heute hier gewesen bist. Und man muss auch sagen, das Gegenteil von Trostlosigkeit ist deine Netflix-Sendung Your Life is a Joke. 3 Folgen sind jetzt raus, sollte man sich unbedingt angucken. Sehr, sehr, sehr sehenswert. Ich bin gespannt. Ich hoffe natürlich sehr auf weitere Folgen.
Ich auch.
Ja. Und ich bin gespannt, weil wie gesagt, es ist ja wirklich, wenn man beobachtet, was du machst und das irgendwie so eine Zeit lang begleitet. Ich habe ja auch damals, als du zum Beispiel den jüdischen Patienten veröffentlicht hast, dieses Buch, das hat mich ja auch so tief berührt und bewegt und so. Habe ich hier, glaube ich, so auch direkt danach irgendwie eine Nachricht geschrieben.
Ich
und
erinnere
so,
mich dunkel.
Naja, weil ich das so bewegend fand irgendwie. Es ist wirklich ein großes Auf und Ab immer mitzubekommen, was du alles machst. Und ich finde das ganz aufregend. Ich freue mich auf alles, was da noch kommt.
Ja, vielen Dank wirklich für die Einladung. Es war sehr gut.
Das fand ich auch. Jetzt drehst du mir nochmal Micky um, damit ich mich auch von Micky nochmal verabschieden kann.
Ja, ey, das ist ein bisschen, oh Gott, ey, das ist so ein bisschen, oh Gott, ich will es nicht jinxen, ja. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, komm bitte unbedingt bald wieder, damit wir das alles nochmal vertiefen können und noch ein bisschen über Lieblingslieder sprechen können. Vielen Dank an Wenzel, der war heute unser Producer. Und liebe Zuhörer der NBE, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Bokelberg Erfahrung. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
Die Nils Bokelberg-Erfahrung. von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Buckelberg.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.